So, ich darf nochmal ganz herzlich alle Zuhörer und Teilnehmer begrüßen. Wir sind jetzt im zweiten Teil der öffentlichen Sitzung, 44. Sitzung des RIC, sind bei Tagesordnungspunkt 4 und ich darf Herrn Kleimanns bitten, uns in das Papier einzuführen.
Ja, vielen Dank. Das Thema bezieht sich auf eine mögliche Eingabe beim Interpretations Committee in London, und zwar auf die Unterscheidung zwischen einer Änderung einer Rechnungslegungsmethode und einer Änderung einer Schätzung nach IAS 8. Das ist die Sitzungsunterlage 4.0, die Ihnen vorgelegt wurde. Und zum Hintergrund ist zunächst einmal zu sagen, das RIC hatte ja im Dezember sich befasst mit dem Thema, ob die Weiterentwicklung bzw. die Anpassung bei der Ermittlung der Zinssätze nach IAS 19, ob das eine solche Änderung einer Rechnungslegungsmethode ist oder ob es sich da um eine Änderung einer Schätzung nach IAS 8 handelt. Und in dem Zusammenhang mit dieser Diskussion wurde festgestellt, dass eine eindeutige und klare Abgrenzung zwischen diesen beiden Änderungsarten, wie ich sie vorhin genannt habe, nicht zu erkennen ist und in der Literatur so deutlich auch nirgendwo festgeschrieben ist, sodass im Rahmen der Diskussion auch die Überlegung aufkam, könnte man hier möglicherweise dieses Thema dem Interpretations Committee in London vorlegen und um eine Interpretation bitten. Die Fragestellung vor diesem Hintergrund ist also ganz konkret, wie möglicherweise in abstrakter Form abzugrenzen ist die Änderung Rechnungslegungsmethode nach IAS 8 im Vergleich zu einer Schätzung nach IAS 8, beziehungsweise wie diese beiden Begrifflichkeiten gegeneinander abgegrenzt werden können. Das Problem ergibt sich unter anderem deshalb, weil IAS 8 keine Definition des Begriffs Schätzung beinhaltet. Da wird zwar definiert, was die Änderung einer Schätzung ist, aber der zugrunde liegende Begriff Schätzung, der wird nicht definiert. Vor diesem Hintergrund würde ich Sie vielleicht bitten, die Übersicht auf der Seite 5 in der Sitzungsunterlage aufzuschlagen. Was Sie auf dieser Übersicht finden, sind die einzelnen Bestandteile und Prozessschritte, die man bei der Auswahl und der Anwendung von einer bestimmten Rechnungslegungsmethode durchläuft. Und die Frage, die sich hinter den einzelnen Punkten, die da aufgelistet sind, jeweils verbirgt, ist die, wenn sich der Wertansatz eines Bilanzposten verändert, worauf ist das im Einzelnen zurückzuführen oder wodurch ist das begründet und wird dieser Faktor als eine Bewertungsmethode einzustufen sein oder eher als eine Schätzung? Ich habe diese verschiedenen Faktoren in insgesamt 8 Fallvarianten unterteilt und habe mich hier im Wesentlichen angelehnt an die Differenzierungskriterien, die auch in der Literatur zu finden sind. Und da muss ich gleich hinzufügen, das ist nahezu ausschließlich die deutsche Kommentarliteratur, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Wenn man in die IFRS-Manuals der Big Four reinguckt, dann findet man eine Diskussion dieses Themas in der Tiefe nicht. Insofern, das ist also vor dem Hintergrund der Kommentarliteratur und den Fachzeitschriftenbeiträgen aus Deutschland. Diese Übersicht ist im Prinzip so zu lesen, dass da, wo ganz rechts außen die Häkchen gesetzt sind, dass es relativ eindeutig und unstreitig ist, dass es sich in den oberen 3 Fallvarianten um eine Änderung einer Rechnungslegungsmethode handeln würde, wenn eine Änderung eines Bilanzwertes eintritt. Und unstreitig ist in dem letzten Fall, ganz unten, die Nummer 8, dass wir da von der Änderung einer Schätzung auszugehen haben. Und die 4 Fallkonstellationen, die dazwischen ausgeführt sind, also die Fälle 4 bis 7, da ist es so, dass in der Fachliteratur unterschiedliche Einschätzungen anzufinden sind. Und ich kann gerne, wenn Sie das mögen, einzelne Beispiele anführen, das tue ich aber erstmal nicht. Wenn Sie einzelne Verständnisfragen haben, gehe ich da gerne drauf ein. Aber ich würde Sie erstmal bitten, ob Sie nachvollziehen können, dass es in Bezug auf die in der Übersicht dargestellten unterschiedlichen Einschätzungen ob es sich um die Änderung einer Rechnungslegungsmethode bzw. einer Schätzung handelt, ob Sie das so nachvollziehen können und ob Sie im Prinzip bestätigen können, dass man da unterschiedliche Auffassungen vertreten kann. Das würde ich zunächst mal zur Diskussion stellen.
Darf ich erst mal eine Frage an Sie richten?
Gerne.
Können Sie uns einen Flavor geben, was deutsche Literatur beinhaltet?
Ein das, Flavor. Ja, das bedeutet alle die Kommentare zu IFRS. Da gibt es so, würde ich mal schätzen, 5, 6 Werke, die sich damit auseinandersetzen. Und hier für diesen Fall ist es so, dass das in Fachzeitschriften eigentlich nur in einem Fall angekratzt wird. Aber das meiste sind eben diese Kommentare, IFRS-Kommentare.
Also kann ich nur bestätigen, es wird selbst in maßgeblichen Standardwerken zur Bilanzierung nicht sehr ausführlich diskutiert.
Haben wir eine Indikation, warum das der Fall ist? Ich meine, glaube, im Papier geben Sie ja einige Gründe, sehr wahrscheinlich auch schon an, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Hinsicht, man sieht, dass das Board hier eine gewisse Flexibilität sieht, dass es vielleicht selbst gesehen hat, das Ganze ist nicht klar abzugrenzen, deswegen ja auch diese Fallback-Position, wenn man nicht genau weiß, was es ist, dann ist es ein Schätzverfahren, eine Schätzänderung. Mag das der Grund sein, warum, also mich wundert auch ein bisschen, dass anscheinend wir in Deutschland uns mit dem Thema auseinandersetzen, liegt das daran, dass wir eher noch so eine Humboldtsche, mal mehr so, wir gehen der Sache auf den Grund und wollen jetzt theoretisch die Sachen ausdiskutieren, während andere, die mehr so praxisorientiert sind, das nicht machen. Ich weiß, das ist jetzt eine sehr plakativ dargestellt. Aber mich wundert, dass man das in Deutschland anscheinend nicht nur in einem Kommentar, wenn wir jetzt nur einen Aufsatz dazu hätten, würde ich sagen, naja.
Vielleicht zwei Anmerkungen dazu. Also das mit dem Auslöser oder ein bestimmter Auslöser in Deutschland, das könnte natürlich möglicherweise die Stellungnahme des HFA von 1997 sein, die sich mit dem Grundsatz der Bewertungsstetigkeit befasst hat, allerdings zu 252 HGB. Und da ist zu finden eine sehr restriktive Auslegung, dass also wirklich nur oder dass Änderungen von Bewertungsmethoden und sämtliche Verfahrensänderungen, um das mal sehr vereinfacht zu sagen, wenn da was geändert wird, bewegt man sich im Bereich der Änderung einer Bewertungsmethode. Und diese sehr restriktive Einschätzung, die wurde als Grundlage genommen für die Diskussion vor dem Hintergrund der IFRS-Regelungswelt. Und da ist dann zu erkennen, dass eben bestimmte Autoren einen sehr viel weiteren Kreis schlagen und die Schätzungen auch ausdehnen auf diese individuellen Spielräume, die man hat. Das ist hier in meinem Fall zum Beispiel die Variante Nummer 6, wo Sie an bestimmten Prämissen oder Faktoren, die Sie zugrunde legen, vom Charakter her etwas ändern, von einer Periode zur anderen. Und dann wird die Aussage getroffen, dass es sich eben um die Änderung einer Schätzung handelt. Und es gibt andere Autoren, die noch weiter gehen, die eben auch in Bezug auf die Auswahl des Schätzverfahrens sagen, wenn das geändert wird, selbst dann liegt noch die Änderung einer Schätzung vor, und selbst die Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen, soweit sie sich auf einen ganz konkreten Bilanzposten bezieht, da haben wir immer noch die Änderung einer Schätzung. Und da kommt, glaube ich, so ein bisschen die Kontroverse her. Es gibt die Grundlage HGB sehr restriktiv und für IFRS in der Übertragung sozusagen wird es dann etwas ausgeweitet.
Ja, ist nicht in der Tat das Problem, dass wir eben es hier mit einer unsauberen Begrifflichkeit nach IFRS zu tun haben? Denn Schätzung ist ja eigentlich das Ergebnis der Anwendung einer Methode auf in der Realität beobachtete Parameter. Gleichzeitig wird aber zwischen Schätzung und Methodenänderung, Schätzungs- und Methodenänderung in IAS 8 differenziert, was logisch eigentlich gar nicht sein kann, weil eine Methodenänderung natürlich immer auch zu einer Schätzungsänderung führt. Eins geht ohne das andere nicht. Sodass ich zunächst mal sagen würde, im Interpretationswege können wir, glaube ich, hier nichts erreichen, sondern wir müssten dann wirklich eine Änderung des Standards herbeiführen, die aber auch nicht nur mal eben eine kleine redaktionelle Klarstellung wäre, sondern wirklich ein Eingriff in das Konzept. Denn man könnte sich ja auch fragen, braucht man eigentlich diese beiden Begriffe, Methode und Schätzung? Oder kommt man vielleicht zu dem Ergebnis und sagt, alle Auswirkungen, die sich aus Änderungen in der Realwirtschaft ergeben, die sind prospektiv zu berücksichtigen und alles andere, was im Prozess der Verarbeitung dieser Input-Parameter passiert, das ist eine Methodenänderung, die ist retrospektiv zu berücksichtigen. Das wäre sehr restriktiv, geht in die Richtung HFA im Sinne von 252 HGB. Ob das notwendig ist und den praktischen Gegebenheiten entgegenkommt, müssen wir mal diskutieren.
Vielleicht nochmal der kurze Schritt zurück. Herr Kleimanns, als Sie gerade sagten, 1997, da hat es bei mir so ein bisschen geklingelt. Das ist seinerzeit sehr intensiv diskutiert worden vor dem Hintergrund der ersten Versuche, sich Richtung IAS zu orientieren. Sie erinnern sich vielleicht an die ersten sogenannten dualen Abschlüsse, bei denen dann diese Umstellungseffekte, ich erinnere mich zumindest an ein Beispiel, gegen das Eigenkapital gebucht wurde. Alles noch in der HGB-Welt. Man wollte den IAS so nah wie möglich kommen, hat dann Abschreibungsverläufe, Nutzungsdauern und so weiter umgestellt, Pensionsrückstellungen, und hat es dann, wie gesagt, zumindest in einem Fall gegen das Eigenkapital gebucht. Und da hat sich dann die Diskussion um die Frage, was ist hier eigentlich Änderung der Bewertungsmethode, wann ist es erfolgswirksam und wann ist es erfolgsneutral, entbrannt. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob die HFA-Stellungnahme da unmittelbar im Zusammenhang steht, aber das wird historisch ungefähr passen. Das heißt, dass diese Frage der Änderung von Wertansätzen hier in Deutschland, glaube ich, sehr stark vor dem Hintergrund erfolgswirksam und erfolgsneutral diskutiert wird. Und so nach meiner Bilanzierungsmentalität, immer dann, wenn ich es im Ergebnis habe, bin ich relativ beruhigt. Während wir hier ja im Moment im IAS-Kontext mehr die Zielrichtung haben, prospektiv versus retrospektiv. Das hat mich jetzt bei der Diskussion vor Weihnachten direkt am Einstieg so ein klein wenig überrascht, dass man überhaupt kein Problem damit hatte, dass es durchs Ergebnis geht, bis ich dann gemerkt habe, es geht um prospektiv und retrospektiv. Und diese Diskussion habe ich in Deutschland eigentlich inhaltlich so noch gar nicht wahrgenommen. Da geht es eigentlich immer um die Frage Ergebnis oder EK. Also es mag eine Erklärung dafür sein, dass es diese Diskussion in der Intensität hier in Deutschland nicht gibt.
Sind Sie denn teilweise der Auffassung, dass in der Praxis tatsächlich unterschiedliche, sagen wir mal, Verständnisse von den beiden Begriffen auch zur Anwendung kommen? Dass also ein Unternehmen möglicherweise eine bestimmte Änderung als Änderung einer Schätzung behandelt, damit relativ leicht die Bilanzierung abbilden kann, nämlich indem es nur nach vorne schaut, und ein anderes Unternehmen sich etwas strikter an den Vorgaben hält und tatsächlich dazu kommt, es ist die Änderung einer Bewertungsmethode mit den negativen Konsequenzen retrospektive Anpassung. Oder gibt es da eine relativ klare und einheitliche Vorgehensweise?
Ja, ich würde vielleicht da auch nochmal von der anderen Seite rangehen. Sie haben gerade noch die Frage gestellt, ob man da unterschiedlicher Auffassung sein kann. Ich glaube ja. Meine Wahrnehmung ist, dass sich in der Praxis die meisten Änderungen als Schätzungsänderungen abgebildet finden. Und ich glaube, dass man sich in der Community sowohl von Seiten der Unternehmen als auch von Seiten der Prüfungsgesellschaften auf diese Politik jetzt unabgesprochen eingeschossen hat, dass man das eben auch sehr, sehr schön abbilden kann. Ob das bei der Philosophie, die hinter IAS 8 stehen mag oder vermutet werden kann, sachgerecht ist, ist die andere Frage. Das heißt, auf Punkt geantwortet, Diversity in Practice sehe ich nicht so richtig. Das heißt, wenn man diese Diskussion lostritt, kann es unter Umständen sein, dass man am Ende an einer anderen Stelle rauskommt, als man heute steht. Das war jetzt ganz wertfrei.
Ich glaube nicht, dass ich das genau beurteilen kann, was in der Praxis passiert, aber ich wollte nochmal zu der generellen Diskussion. Ich sehe sehr wohl einen Sinn drin, dass man es unterteilt. Und zwar einfach auch aufgrund des Standard-Setting. Es ist eindeutig, dass wenn ich geänderte Bewertungsmethoden durch einen neuen Standard habe, und da spielt Vergleichbarkeit auch wiederum eine Rolle, es ist kein Change in Accounting Estimate, ja? Wenn ich zum Beispiel sage, vorher war etwas zu Amortized Cost zu bilanzieren und jetzt sage ich, es etwas zu Fair Value zu bilanzieren im Rahmen des neuen Standards, dann mache ich ganz klar einen Einschnitt. Das hat nichts mit einer Schätzung, sondern das ist eine Methode. Ich glaube einfach, dass die Methode per se, und ich rede noch gar nicht drüber, wie ermittle ich den und wie ermittelt das individuelle Unternehmen das, sondern ich sage einfach, das ist der bessere Wertindikator. Und das ist für mich auch im Sinne, so wie es in IAS 8, wie ich es verstehe, ganz klar ein Change in Accounting Policy. Ja? Und das ist auch erforderlich hinsichtlich der Vergleichbarkeit unter der Annahme, dass normalerweise retrospektiv, es sei denn Hindsight und die üblichen Probleme. Das ist meines Erachtens sehr wichtig, dass man das auch so bestimmt. Und da würde ich sagen, ja, wenn so ein geänderter Standard kam, auch von der Praxis her, gab es keine Diskussion. Das ist eindeutig ein Change in Accounting Policy, wird angegeben, ist normal. So, bei anderen Dingen glaube ich auch, also jetzt mache ich schon den Blick in die Praxis etwas zurück, das gab es nicht so häufig, dass ein Unternehmen jetzt komplett seine Bewertungs- oder Bilanzierungspraxis geändert hat, sprich ein Change in Accounting Policy. Ja. Meine Unternehmen haben sich damals auch genau überlegt, wie sie etwas abbilden, sondern das kam alles mehr durch Änderung des Standards. Und der Rest ist für mich ein Unterschied halt eben im Rahmen dieser Accounting Policy versuche ich einen Wert zu ermitteln. Und da gibt es unterschiedliche Verfahren, die man auch nicht festschreiben kann. Ja, also wir würden uns auch dagegen wenden, das sage ich wie im DSR, wenn für irgendein Disclosure, eine, und haben das getan, eine bestimmte Methodik vorgeschrieben wird. Ja, also wenn für irgendein Disclosure gesagt wird, du musst hier Value at Risk geben, würden wir sagen, sorry, da gibt es, wie wir das kennen, noch andere Dinge, die das vielleicht genauso geben. So mache ich den Unterschied. Von daher glaube ich nicht, dass man alles darauf zurückzuführen kann, dass es gleich ist. Es ergibt sich aber zum Teil, ja, nicht vom Konzept her, sondern auch von einer gewissen Einstellung. Wenn ich etwas ändere, soll es retrospektiv sein, im Grunde nach. Und das bezeichne ich auch als Change in Accounting Policy und gehe zurück. Die Abgrenzung bleibt schwierig. Und da kann ich auch nur sagen, der Standard sagt dann, wenn die Abgrenzung schwierig ist, dann ist normalerweise ein Accounting Estimate und er lässt genauso auch die Freiheiten, wenn ein Standard keine Accounting Policy vorgibt, das Management sachgerecht eine selbst entwickelt.
Aber dann kann ich, glaube ich, schon festhalten, für den Fall 5, wo es ja um die Auswahl von bestimmten Schätzverfahren geht, die auch durch einen Standard nicht explizit vorgeschrieben sind, aber nehmen wir an, ein Unternehmen wählt eine bestimmte Bewertungsvorgehensweise im Rahmen von IFRS 2, schreibt die auch in seine Accounting Policy rein und kommt jetzt zu dem Ergebnis, wir kommen mit einer etwas anderen Vorgehensweise, mit einer weiterentwickelten Vorgehensweise zu besseren Ergebnissen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das eine Änderung der Bewertungsmethode, retrospektive Anpassung.
Von Ihrer Erläuterung her muss ich sagen, aber das, glaube ich, bringt auch jetzt nicht, würde ich noch kein endgültiges Urteil abgeben. Man müsste sich jeden Fall, für mich ist es immer eine Einzelfallbeurteilung, was wird hier gemacht. Aber richtig ist, wenn hier kein Prinzip vorgegeben wird, keine Accounting Policy und das Unternehmen entwickelt etwas, wie es etwas bilanziell behandelt, dem Grunde nach, wäre das für mich ein Change in Accounting Policy. Wenn es dann im zweiten Schritt sagt, wie ermittle ich diesen Wert jetzt? Ja, und da greife ich auf die Database und dann mache ich noch einen Durchschnitt raus oder was, das geht dann eher Accounting Estimate. Ja, man muss im Grunde Einzelfallbeurteilung.
Kleinmanns als Sie jetzt gerade. Also ich war ganz überrascht, dass Sie sozusagen den Schlenk gerade noch gemacht haben. So wie Sie es da geschrieben haben, wenn ich ein Schätzverfahren anwende und dieses Schätzverfahren weiterentwickle oder sozusagen kalibriere, dann bin ich selbstverständlich bei Änderungen des Schätzverfahrens und nicht bei einer Änderung der Rechnungslegungsvorschrift.
Hätte ich vielleicht, gebe ich Ihnen recht, genauer formulieren sollen, ich habe ein Schätzverfahren bisher ausgewählt und entscheide mich dazu, auf ein anderes umzuwechseln.
Vielleicht muss man da noch feinsinniger differenzieren. Wir haben vor Weihnachten über den Fall gesprochen, wo ein neues Verfahren, Methode, lasse ich mal noch offen, entwickelt wurde. Wir haben aber auch Fälle, häufiger wahrscheinlich, wo ich schon in der Vergangenheit zwischen mehreren verfügbaren Verfahren hätte wählen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine Lösung so aussieht, sehen könnte, dass man sagt, wenn in der Vergangenheit schon die Wahlmöglichkeit bestanden hat, ich habe mich für A entschieden und entscheide mich später mal für die Zukunft für B, dann ist das eine Methodenänderung mit der Konsequenz retrospektive Anpassung. Wenn ich aber das Verfahren durch Erkenntnisfortschritt weiterentwickle und irgendwann im Zeitablauf was Neues habe, das vor 2 Jahren oder vor 1 Jahr noch gar nicht verfügbar war, dass man dann sagt, dann ist das eine Schätzänderung, die nur prospektiv gilt. Denn da habe ich ja nun wirklich auch technischen oder wissenschaftlichen Fortschritt da erzielt.
Aber das klingt ja förmlich, sorry, das klingt ja förmlich so, als wenn man mit 2 Schätzverfahren zu 2 gänzlich anderen Werten kommt. Also mal angenommen, weiß ich nicht, ich habe muss ein Finanzinstrument bewerten und auf der einen Seite könnte ich das über Kurse sozusagen machen und auf der anderen Seite über Berechnung, Mark-to-Model, und so, dass ich da wirklich zu gänzlich unterschiedlichen Werten komme und dann quasi mir und dann diese Methode dann vielleicht ändere. Ja. Also, ich hoffe ja, dass sozusagen die beiden Verfahren, Schätzverfahren, zu möglichst annähernd gleichen Werten kommen. Also sonst werde ich ja auch immer wieder in der Praxis sozusagen gefragt werden, wie ich meinen Wert ermittle. Also der Wirtschaftsprüfer, gehe ich mal davon aus, überprüft ja auch meinen Wertansatz und meine Methode. Und würde mir auch im Zweifelsfall, wenn ich bei dem Finanzinstrument, weiß ich nicht, zu einem Wert von 80 komme, er wendet ein anderes Verfahren an und kommt zu einem Wert von 60, dann fängt er ja an, mit mir zu diskutieren.
Vielleicht nur ein paar Wörter auch zu, was ich persönlich sehe in der Praxis mindestens, dass es sicherlich auf alle Fälle ein Thema ist, dass es nicht so klar sein kann zwischen Schätzung und Methodikänderung. Man sieht auch, dass scheinbar ist ein Unterschied, vielleicht Unklarheit unter einigen Firmen mindestens zwischen was ist ein Fehler und was ist eine Schätzungsänderung. Man hat auch die Frage, in welcher Ebene. Ich empfinde auch die 2 Wörter Policy, Change in Accounting Policy, ist anders als Methodik von den reinen Übersetzungen. Eine Methodik ist detaillierter als ein Policy. Vielleicht ist das ein Teil, warum es in Deutschland mehr so ein Problem, weil Methodik ist doch in einer kleineren Ebene. Wo ist man in einer Policy, in einer Methode? Aber zum Beispiel, wenn man ein Wahlrecht hat, wo ist mein Policy, wo ist meine Methode? Ich kann zum Beispiel in vielen Standards, wird die Wahl gegeben zwischen Anschaffungskosten oder Zeitwert. Ist das mein Policy, solange dass ich im Raum den Fair Value bleibe? Zum Beispiel ES40, kann ich mit Ertragswert oder Cashflow-Wert oder vielleicht eine international erkannte Ertragswertberechnung, das anders ist als der deutsch angewandte, bin ich trotzdem immer in Fair Value und deshalb eine Schätzung? Oder sind die andere Methoden? Währenddessen in AK Vorräte zum Beispiel, FIFO-Durchschnittsmethode, sind die andere Methodik? Da würde ich von Gefühl aus ja. Was ist, wenn ich mit einer Durchschnittsmethode, aber plötzlich ein völlig anderes, eine Gleitperiode meinetwegen, um meinen Durchschnitt zu ermitteln von 1 Jahr und dann gehe ich auf 1 Monat. Es ist schwer dann klar zu sagen, bin ich in einer Schätzung, bin ich in einer Methode. Ich glaube, das Thema kommt sehr oft.
Also ich muss auch sagen, vielleicht habe ich dich falsch verstanden, Jon. Ich war auch überrascht über die Zusammenfassung von Herrn Kleinmanns, weil ich hatte dich eher so verstanden, solange man in der Bewertung bleibt, wird es das Beispiel ja gebracht, Fair Value. Und ich ändere es nicht in eine andere, also von Fair Value zu fortgeführten AKHK oder was weiß ich, Nutzungswert oder sonst was. Solange ich dann den Fair Value wie auch immer anders bestimme, das mag über Kurse sein, das mag über Mark-to-Model oder sonst was sein, hatte ich dich so verstanden, dann wäre das nur eine Schätzungsänderung. Weil ich bin weiter in der Accounting Policy Fair Value.
Ja.
Das finde ich eine sehr, ich glaube, das ist wirklich die eine Grenze, sehr extreme, wie man es auslegen kann.
Aber
ich glaube, dass die Mehrheit, so wie ich es verstanden habe, aber ich kann da nur zustimmen, es gibt keine klare Abgrenzung. Mehrheit eher darin liegt, so wie Sie es gerade auch besprochen haben, dass wenn ich jetzt, also bleiben wir bei dem Fair Value Modell, was Herr Geuss gerade gesagt hat, wenn ich von Mark to Model auf Kurse oder sonst was ändere, dann habe ich auch eine Change in Accounting Policy, obwohl ich weiter Fair Value bilanziere. Also so wäre es jetzt von meiner Seite zu verstehen. Aber ich habe den Eindruck, man kann für alles gute Gründe finden. Die Quintessenz am Ende ist, es gibt keine klare Regelung. Und ich bin auch dabei, dass in Deutschland die Praxis dann eher in solchen Fällen, wenn es nicht relativ klar ist, auf eine Schätzungsänderung geht.
Aber Guido, dass da kein Missverständnis ist. Du hast auch mit dem Beispiel erst angefangen, da habe ich gesagt, wenn ein Standard vorschreibt, sonst kann ich mir kaum vorstellen, Wechsel von AK auf Fair Value oder andersrum, das ist ganz klar ein Change in Accounting Policy. Wenn ich jetzt Fair Value habe, und da ist nun mal der Standard, und das war nicht mein Beispiel, nur um es klar zu machen, und das schreibt ganz vor, börsennotierte Wertpapiere, musst du den Kurs nehmen, und das wird nicht gemacht mit der Begründung, das ist nur ein Change in Accounting Estimate, ich setze das in Level 3, da würde ich sagen, genau, das ist ein Fehler. Aber wenn ich jetzt dazu komme, ich meine, da haben wir aber ganz konkrete Vorschriften, wenn ich jetzt aber dazu komme, wie ich Level 3 bestimme und was ich für einen Input da reinnehme, da bin ich, glaube ich, sofern ich nicht riesengroße Fehler mache, immer in der Schätzungsänderung drin. Ja?
Kleine Ergänzung noch, also auch der Wechsel von einem Börsenkurs zu Level 3 Bewertung müsste nicht unbedingt ein Fehler sein. Aber wenn der Börsenkurs wegfällt.
Ja, okay.
Hatten wir ja schon mal.
Ja.
Also absichtliche Fehler kennt IAS 8 übrigens auch nicht.
Ich meine, der Standard gibt uns ein paar Beispiele mindestens von Schätzungen in 32, in der Art 32. Darunter ist auch die Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities. So das hilft uns, um den Fair Value zu kriegen. Ist immer noch die Frage, was ist, wenn mit nicht finanzielle, so wie Immobilien, so wie biologische Vermögenswerte und Ähnliches, wo wir auch in ein Fair Value sind, und dann ändere ich den Methodik. Ist dieses Beispiel dann ähnlich oder eben nicht? Das ist nochmal unklar.
Also ich glaube, in der Praxis hat das Thema schon große Relevanz, aber es wird natürlich nicht öffentlich diskutiert. Ja. Also das nochmal vielleicht zu der Literaturaussage. Ich glaube auch, was Herr Pape gesagt hat, das wird echt am Einzelfall immer wieder ausdiskutiert und auch sehr tief und sehr detailliert ausdiskutiert. Ist das jetzt ein Fehler, vielleicht was vergessen zu haben bei der Schätzungsermittlung oder sowas? Ja. Auch das wird diskutiert. Ne? Also wenn ich da sozusagen, weiß ich nicht, Parameter bei der Kursfeststellung bis jetzt nicht berücksichtigt habe, jetzt aber berücksichtigen muss oder darf oder kann, komme ich dadurch vielleicht in so eine Fehlerdiskussion rein. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr großes Thema, aber wie gesagt, wird nicht öffentlich diskutiert, sondern dann ganz privat auch mit dem Wirtschaftsprüfer.
Wenn ich nochmal Revue passieren lasse, was Jochen Pape vorhin sagte und Frau Neumann, könnte ich mir so eine Arbeitsdefinition vorstellen, wo man wirklich dann ganz eng definiert, Change in Policy ist einmal die Ausübung eines expliziten Wahlrechts und die Änderung einer Rechnungslegungsnorm aufgrund einer Standardänderung, also im Zeitablauf. Denn wenn die Ermittlung eines Fair Value, also eben als Beispiel für eine Schätzung, angesprochen wird, dann würde ich darunter verstehen, dann ist also im Rahmen dieses Prozesses Fair Value-Ermittlung alles, was ich da tue, also ob ich dann nun von einem Diskontierungsverfahren zu einem Optionspreismodell wechsle und so weiter, offenbar kein Change in Policy, sondern alles auf der Schätzungsebene. Das wäre dann, glaube ich, eine griffige Lösung, die, so habe ich es verstanden, auch wohl weitgehend der Praxis entspricht.
Aber da gibt es eine Ausnahme, Norbert. Ganz so einfach ist es nicht, weil es sehr wohl auch Change in Accounting Policies, und ich sage das jetzt bewusst Policy, ja, Frau Neumann hat absolut recht, im Deutschen die Übersetzung Methode ist schwierig, aber politisch wollen wir ja hier auch nicht uns unterhalten, dass ich sehr wohl als Policy eine Methode übernommen habe, ja, aber ich nach 3 Jahren feststelle, es gibt eine andere Accounting Policy und nicht die Standardänderung. Das sind nämlich die Fälle, wo der Standard nichts Konkretes vorschreibt und jetzt ändere ich etwas. Und da glaube ich, ist tatsächlich so ein ja, das ist nicht so einfach, weil die IFRS immer dezidierter und immer konkreter geworden sind. Aber wir haben nicht allzu viel Wahlrechte auch mehr. Ich glaube, der Fall ist selten. Ich kann dir jetzt nicht einfach aus dem Beispiel geben. Aber es gibt auf jeden Fall Fälle, wo es keine explizite Accounting Policy im Standard gibt. Also muss das Unternehmen sich etwas überlegen. Und sagt, dann wende ich das und das jetzt an. Und da geht es auch nicht nur unbedingt um Bewertungen. Ich weiß, im DSR haben wir immer die Fälle mal wieder, aber mir fällt jetzt keins mehr ein, wo gesagt wird, ja, das wird nicht geregelt, also muss ich eine eigene Accounting Policy entwickeln. Und dazu bin ich auch berechtigt.
Also Norbert, ich glaube, die Abgrenzung, die du gerade vorgeschlagen hast, wäre mir persönlich ein bisschen zu eng. Also ich komme eigentlich immer von der Idee, Schätzung bezieht sich unmittelbar auf die Ergebnis- oder Cashflow-Auswirkungen des Sachverhaltes. Und Methode ist Rechentechnik. So, jetzt ist natürlich die Grenze nicht so ganz einfach zu ziehen, weil ich auch eben zur Ermittlung dieser Ergebnisänderungen bestimmte Methodiken heranziehe. Das heißt, ich habe so etwas wie eine übergeordnete Methodik, die dann vielleicht Policy heißt, und dezidierte Rechenverfahren, die darunter liegen. Und da würde ich zum Beispiel unterscheiden in Änderungen in den Rechenverfahren, die mir eine bessere Einschätzung der Ergebnisauswirkungen des Sachverhaltes erlauben. So etwas, was wir jetzt vor Weihnachten diskutiert haben beispielsweise, könnte darunter fallen. Aber in dem Moment, wo ich diese Rechentechnik wechsle, ohne dass es zwingend zu einer besseren Einschätzung des Sachverhaltes führen muss, wäre ich im Moment eher bei einer Methode. Auch wenn das vom Sachverhalt relativ eng beieinander liegt. Also zum Beispiel, ich gehe in eine Ermittlung des Diskontierungszinssatzes IAS 36 bei der Ermittlung des Bettas auf einen anderen Zeitraum. Ja, da habe ich kein unmittelbares Anklingen an den Sachverhalt. Ich sage, weil ich jetzt eben einen anderen Referenzzeitraum nehme, kann ich die Cashflows des Sachverhaltes besser einschätzen, sondern das ist eine technische Änderung, aus welchem Grund auch immer. Ob das eine reine Schätzungsänderung wäre, da wäre ich jetzt spontan ein bisschen zurückhaltend, obwohl es auch nur ein technisches Detail in den Parametern ist.
Ich glaube, wir bewegen uns hier. Ich hätte jetzt wieder einen Lösungsansatz von mir aus, der eigentlich genau dazwischen liegen würde. Gerade das, wenn ich nur ein Beta ändere, bleibe aber in der Methode, nämlich kapitalmarktorientiert oder wie auch immer, einen Wert zu bestimmen, würde ich sagen, das ist nur eine Schätzungsänderung. Weil mir fiel gerade nochmal ein, ich glaube, das war der IDW RSA 16 über IA 36 und so weiter. Und da haben unsere Bewertungskollegen drei. Ich weiß gar nicht, ob die nicht auch da den Begriff Methoden angewandt haben, Bewertungsmethoden. Das waren mal kostenorientierte, ich glaube kapitalmarktorientierte und cashflow-orientierte. Und innerhalb dieser drei Methoden gab es natürlich dann Untergruppen. Ich muss sagen, alles das, was bisher vorgebracht wurde, macht ja alles Sinn. Also ich glaube, es gibt ja jetzt keinen, wo er sagen kann, das ist richtig oder falsch. Das heißt also, wir haben eigentlich ein relativ breites Spektrum, angefangen mit dem Beispiel von vorhin, eigentlich nur Änderungen, sage ich mal, entweder Fair Value oder zu Anschaffungskosten, jetzt sehr weit gesehen sind Bewertungsmethoden, alles innerhalb Fair Value ist eine Schätzungsänderung. Dann so Mittelfälle und Fälle, die dann immer feiner werden, ich würde diese Änderung des Beta dann, oder würde ich auch schon als sehr relativ feinen Fall ansehen, aber ja, kann man argumentieren. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wir sehen ja an der Diskussion auch, dass es alle möglichen Interpretation gibt, vielleicht einige Hilfen vom Standard, wobei ich mir dann auch nicht so ganz sicher bin, ob das Board, ich meine, das ist jetzt natürlich auch eine persönliche Meinung, genau daran gedacht hat und gesagt hat, Fair Value-Änderungen von Financial Instruments, das ist eine Schätzungsänderung, weil das würde eher in eher in die Richtung gehen, Norbert, die du gerade gebracht hast. Die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, ist, wir überlegen ja, wollen wir es beim IFRIC einreichen? Und da müssen wir halt mal die Kriterien uns angucken. Glauben wir, dass das vom IFRIC angenommen wird, ja oder nein? Denn ich glaube, wir selbst können dazu wohl nichts sagen. Also ich würde mich schwer tun, das haben wir ja auch schon im konkreten Fall des IAS 19 gemacht dazu. Ich meine, da sind wir eine gewisse Tendenz gegangen, aber jetzt, dass das RIC in der Hinsicht irgendetwas macht, glaube ich nicht, dass wir das machen können. Es bleibt also nur dabei, dass wir es dem IFRIC geben.
Ja, aber es überrascht vielleicht ein bisschen, dass diese Wortmeldung von meiner Seite kommt. Gebe zu denken, wenn man eine Frage stellt, muss man damit rechnen, dass man eine Antwort bekommt.
Dieses Spiegeln des möglichen Themenvorschlags beim IFRIC vor den Hintergrund der Kriterien. Das habe ich ja gemacht, Textziffer 15, Seite 7 von der Unterlage. Und ich glaube, ein ganz entscheidendes Stichwort ist vorhin auch schon eine ganze Reihe von Malen gefallen. Das ist nämlich, dass diese Frage immer anhand der einzelnen Umstände beim jeweiligen Unternehmen zu beantworten ist. Und wenn man das alles berücksichtigt, dann glaube ich auch, dass die Einreichung dieses Themas beim Interpretations Committee sehr wenig Aussicht darauf hat, dass es angenommen wird, eben mit genau diesen Argumenten. Und wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass eben der Standard selber mit dem IS 8 Nummer 35 Satz 2 schon sagt, es gibt Grenzfälle und wir helfen euch, es gibt eine Arbeitserleichterung, wenn diese Fälle nicht sauber zu lösen sind, dann bitte als Schätzung zu behandeln. Vor dem Hintergrund glaube ich auch, dass das IFRIC das Thema gar nicht annehmen würde. Und insofern kann ich mich eigentlich nur dem anschließen, Herr Flatt, wie Sie es vorhin gesagt haben, dass die Aussichten wohl sehr gering sind.
Ich würde es vielleicht sogar noch an einem anderen Kriterium festmachen. Erheblich voneinander abweichende Auslegungen kann ich mir schon vorstellen, dass es das gibt. Ich meine, wir haben jetzt die ganze Bandbreite hier gesehen, die Sachen liegen relativ weit auseinander. Ich kann mir eher vorstellen, dass das IFRIC sagen wird, kann ich eine effiziente Lösung in angemessener Zeit erreichen? Und da glaube ich, daran hakt es am Ende, weil das Thema, ja, das ist so bunt, ich glaube, jeder hier am Tisch hat eine eigene Meinung. Was man machen könnte, wäre, man könnte ja mal, wenn hier das Interesse besteht, das überhaupt einzureichen, um nochmal auf den Hinweis einzugehen kurz, dann könnte man ja mal vorfühlen bei Michael Stewart, einfach mal sagen, wir hätten hier so ein Thema, ob da die Möglichkeit besteht, wenn wir das einreichen oder wie er die Erfolgsaussichten sieht.
Ich habe noch einen anderen Punkt, ganz unabhängig davon. Wenn ich der Empfänger bei IFRIC wäre, würde ich sagen, wieso kommen die jetzt damit? Dann möchte ich jetzt mal konkret die Hinweise haben, warum jetzt? Habt ihr ein Fehlverhalten festgestellt oder gibt es bei euch mehr Probleme als woanders? Das wäre für mich ein Punkt. Also ich stimme Herrn Kleinmanns in seine Conclusio zu, das hat keine Aussicht auf Erfolg. Und wenn, kann ich nur sagen, dem Rick sagen, dann müsst ihr ganz genau erläutern, warum jetzt es so wichtig geworden ist. Und nicht nur, weil es im Rahmen einer Diskussion die Thematik mal hochgekommen ist. Und unterschiedlich ist ein interessantes Thema, ja, ganz bestimmt. Aber deswegen jetzt zum IFRIC, ich würde es nicht empfehlen.
Tja. Mich würde die Haltung der DPR dazu natürlich auch brennend interessieren. Also muss man vielleicht jetzt nicht ausdiskutieren, also sozusagen, großzügig. Aber das kann man natürlich auch gerne.
Ja, das ist eine ganz großzügige Meinung.
Ja. Kann ich die schriftlich haben?
Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, ich will das nicht beantworten, aber vielleicht fällt mir das einfach. Ich glaube, Frau Neumann hat schon was Deutliches gesagt, nämlich mit dem Hinweis auf Policy und wie wir in Deutschen Methodik verstehen, das hat man sehr ohne jetzt das eine oder das andere kritisieren wollen, wenn Herr Kirsch mehr bei Verfahrensänderungen tendiert, das als Policy, aber da muss ich jetzt sagen, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, wie Sie es gesagt haben, eine Policy ist was anderes als eine reine Methode. Also ich glaube, das
erstmal soll man meine Äußerung verstehen, das ist meine persönliche Meinung. Und vielleicht ist es wirklich an den Worten, der Standard bietet uns ein paar Hilfebeispiele. Andererseits ist in den Absatz 35, was eigentlich zur Klarstellung da ist, wo er sagt, erstmal spricht es um ein Change in Measurement Basis. Applied is a change in accounting policy. Erster Satz. Nächster Satz. Aber falls es Zweifel gibt, ist es ein Estimate. Diese 35 ist nicht unbedingt ein klarstellender Absatz, weil es beide gerade sozusagen anbietet. Aber wenn wir mehr als an den Standard halten, können wir uns auch nicht.
Also das, ich finde den Satz natürlich auch nochmal interessant, wenn man ihn so überlegt. Das ist ja wirklich dann, wenn man ihn so, wenn ich ihn jetzt wortwörtlich lesen würde, würde er wirklich sehr weit gehen. Er sagt also eine Change in Measurement Basis, das wäre jetzt für mich als das wäre wirklich von AKHK, also Anschaffungskosten auf Fair Value zu gehen. Und da sagt man, selbst da mag es Fälle geben, in denen das eine Change in Estimate ist. Also jetzt, ohne jetzt viel reinzuinterpretieren, ich bin mir gar nicht, na gut, ich will jetzt dem Board da nichts unterstellen, aber das heißt, im Moment kann man aus dem Standard schon eine relativ weite oder sehr enge Interpretation der Change in Accounting Policy lesen.
Und man muss auch vorne in dem Bericht immer den Policies, was man anwendet, muss man eigentlich die wesentliche melden. Und in welche Höhe macht man diese Policy? Was hat man vorne geschrieben und hat man das geändert tatsächlich? Nicht nur den Methodik.
Weil das natürlich immer schwierig ist, dann würde ich als Unternehmen hingehen und sagen, dann schreibe ich morgen vorne relativ wenig rein. Je konkreter ich meine Policy, und das ist ja eigentlich auch ein gewisser Punkt, wo jeder sagt, naja, also bitte nicht nur reinschreiben, ich mache es zum Fair Value, weil das steht ja auch schon im Standard. Aber ich versuche mal so ein bisschen Sounding jetzt zu bekommen, ob wir einen Appetit haben, dieses Thema beim IFRIC vorzustellen, dabei eben halt alles zu berücksichtigen, wird das IFRIC das annehmen, ja oder nein, macht es aus unserer Sicht Sinn oder sind wir nicht eigentlich mit dem, was wir im Moment im IAS 8 haben, kann man damit leben, ist es wirklich ein starkes Improvement, das ist ja auch nochmal ein wesentliches Kriterium, erwarten wir hier eine deutliche Verbesserung, das wäre dann nur dann der Fall, wenn wir sagen, eine solche weite Auslegung, wie sie im Moment der Standard, nach dem, was wir gerade besprochen haben, möglicherweise hergibt, ist eigentlich nicht decision useful.
Also ich bin nach all dem immer mehr überzeugt, dass es so eine weite Regelung gibt, so wie Sie es gerade auch nochmal zitiert haben. Ob das jetzt für die User unbedingt ein Problem ist, wäre eine ganz andere Frage. Da müsste man mal von hinten rum an das Thema gehen und sich fragen, in welchen Konstellationen macht es denn Sinn, retrospektiv zu ändern und in welchen macht es keinen Sinn. Da haben wir noch gar nicht großartig drüber nachgedacht. Aber das wäre jetzt auch kein IFRIC-Thema mehr, sondern dann geht es wirklich um die Frage, ob wir dann einen neuen IAS 8 konstruieren wollen.
Also ich brauche das auch nicht weitergeben. Bin natürlich sehr an den Diskussionen darum interessiert. Ich glaube, man wird auch nicht dran vorbeikommen, das dann zu diskutieren mit der Abgrenzung zu Fehlern dann. Also was ist der Unterschied zwischen Schätzungsänderungen und Fehlern? Aber das ist natürlich auch nochmal ein Grund, warum ich das nicht weitergeben muss, im Sinne von erstmal also sozusagen auf kleinerer Ebene diskutieren.
Also der Vollständigkeit halber kann ich noch darauf hinweisen, ich habe dann auch nochmal die Kriterien für ein mögliches AIP mir angesehen, also der Entwurf oder den Vorschlag für diese Kriterien, weil Sie vorhin, Herr Brecker, ja angesprochen haben, ein AIP wäre möglicherweise die richtigere Maßnahme. Aber auch da bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Ablehnung eher wahrscheinlich ist, weil es keinen Konzern gibt, den man da in irgendeiner Form aufzeigen oder nachweisen könnte. Und wenn ich das dann zum Ende führe, stimmen Sie dem zu, dass in Bezug auf dieses Thema das RIC nicht weiter tätig wird?
Kleinmann bringt es auf den Punkt. Ich sage immer Sounding, aber Ihre Frage ist direkt, das ist gut. Ja, gibt es Appetit? Ist jemand der Meinung, dass wir das vorstellen sollten beim IFRIC, Herr Funk?
Also die Erfolgsaussichten gegen null. Also insofern würde ich mich der Conclusio vom Herrn Gleimanns auch anschließen. Und das bringt nichts in dem Fall.
Okay, das heißt, wir
würden immer Einzelfallbetrachtung halt im Vordergrund stehen wird.
Okay, das heißt, wir würden also auch nicht die Option jetzt wahrnehmen, einfach mal vorzufühlen beim Technical Director mal zu fragen, ob das Aussicht auf Erfolg hat, sondern ich glaube, unserer Entscheidung liegt ja auch zugrunde, dass man eigentlich mit dem, was man im Moment hat, eigentlich nicht, ich sage es jetzt mal so, nicht unzufrieden ist. Man sieht eine gewisse Diversität vielleicht, die aber nicht so groß ist und von daher sehe ich jetzt auch da nicht so den großen Bedarf, das bei IFRIC einzuhalten, unabhängig davon, ob es überhaupt auf die Agenda genommen wird. Damit haben Sie Ihre Antwort, Herr Kleinmanns. Trotzdem vielen Dank für das sehr gut ausgearbeitete Papier. Ja, dann kommen wir zum Top